ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, das Klima stimmt wieder. Das Klima stimmt eigentlich immer hier im Gondwanaland im Zoo Leipzig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und da habe ich heute ein schon quasi eingespieltes Duo heute hier bei mir. Lisa Fischer, Lisa, sei willkommen und auch Steffen Thies, seid herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Und wenn ihr zu zweit seid, dann habt ihr euch gesagt, da wollen wir auch mindestens über zwei Tiere sprechen. Über zwei eurer, ich nenne es jetzt mal, gefiederten Freunde im Gondwanaland. Und zwar haben wir zum einen die Sonnenralle und zum anderen den Maskenkiebitz. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Maskenkiebitz an, weil der sicherlich gerade auch den Zuschauern von Elefant, Tiger und Co. noch am ehesten bekannt, weil er quasi unauslöschlich mit den Gedanken an den Tapir verbunden ist. Klein, aber trotzdem hat ihn jeder mitgekriegt, Steffen, oder?
Genau, also die Maskenkiebitze, wir haben jetzt zurzeit ein Pärchen auf der Tapiranlage, sitzen sogar auf vier Eiern zurzeit, also die sind sehr vermehrungsfreudig. Ja, machen uns wieder die Freude, weil die Maskenkiebitze sind ja, wie soll man das sagen, die mögen uns nicht so gerne. Gerade wenn sie jetzt Gelege haben, beziehungsweise wenn sie auch dann irgendwann Jungtiere haben, da werden ja sehr attackiert. Ja. Die wissen ja nicht, dass wir das gut meinen. Und es ist immer sehr lustig für die anderen Leute, für uns nicht, weil sie uns natürlich voll immer anfliegen. Noch wohlgemerkt, Maskenkiebitz heißt auch Soldatenkiebitz und auch Lappenkiebitz. Ja, es gibt drei, die haben drei Namen.
Drei zum Preis von einem.
Richtig, ja. Genau. Also die, man sagt eigentlich, wie gesagt, meistens immer Soldatenkiebitze. Ja.
Weil der so gerne angreift?
Unter anderem, ja. Wenn man sich so anguckt, kann man so sagen, so Preußen und so, ja, ja, vom Gesicht her. Ja, das sind sehr schöne Vögel, muss man wirklich sagen. Also wir sind eigentlich auch, sind wir stolz, auch die zu haben, weil die auch wirklich sich sehr gut machen bei uns. Wir haben drei Bruten im Jahr, minimal. Wir haben sogar auch fünfmal im Jahr Bruten. Haben wir auch schon gehabt. Jetzt, das ist jetzt, also wie gesagt, dieser die erste Brut, sitzen auf vier Eiern. Wir können glücklich sein. Ja.
Lisa, wenn man hört, die greifen euch gern an. Und ich meine, ihr seid ja ausgewachsene Menschen. Was sind das für Riesenvögel, dass die euch da gerne mal zeigen, wo es lang gehen will?
Die sind einfach ein bisschen größenwahnsinnig und haben ein recht großes Ego, würde ich sagen. Also die verteidigen halt ihr Gelege und die Jungtiere extrem. Und dann ist denn egal, wie groß der Feind ist. Man kann dem trotzdem erstmal ins Gesicht fliegen.
Und wie groß ist er denn selbst, der Kiebitz?
Der ist nicht sonderlich groß. Der ist so groß wie eine einheimische Krähe ungefähr.
Ja.
Aber er denkt halt, er kann's. Okay. Also er könnte uns natürlich auch ordentlich verletzen. Die haben so Sporen an den Flügeln. Und wenn er da wirklich knapp am Gesicht vorbeifliegt und mit den Sporen quasi ausklappt und die dann im Gesicht uns irgendwo reinrammt, dann kann das schon uncool werden für uns.
Wie muss man sich das vorstellen? Ein Dorn außen am Flügel dran? Oder wie
Nein, der ist so mittig in der Schwinge. So.
Wer den im Fernsehen schon gesehen hat, der fragt sich ja auch, wieso sitzt der eigentlich die ganze Zeit am Boden? Ja, meisten haben ja Vögel immer irgendwo mit Nestbau oben. Gerade jetzt, wenn Brut ist in Erinnerung, was macht er da unten?
Das sind Kiebitze sind eigentlich Vögel, die nur auf dem Boden vorkommen. Ne? Also die können fliegen, die können auch sehr gut fliegen, brüten aber auf dem Boden. Ja, die machen dort halt als Nest kann man das eigentlich gar nicht bezeichnen, sondern es ist eigentlich mehr so eine kleine Kieselgrube. Was sie da bauen, und da drauf legen dann praktisch die Eier und sitzen dann halt drauf. Ne? Also es ist eigentlich kein richtiges Nest, wenn man es mal so nimmt. Wie man es so kennt, mit Heu, mit Stroh, mit Pflanzenmaterialien und sowas, das machen die gar nicht. Die basteln einfach irgendwas zusammen. Ja, Hauptsache, die können da halt sitzen und halt brüten.
Aber auch da, wenn ich die Bilder sehe, nicht wirklich versteckt, oder? Also ich meine, ausgerechnet beim Tapir, wo ich denken würde, läuft hier die ganze Zeit dieses Riesenteil rum über meinem Nest hinweg. Das interessiert den nicht, oder?
Nee, gar nicht. Also die haben sich das ausgesucht. Die sind ja eher in offenen Flächen unterwegs. Also so Gebüsch ist nicht so kiebitz-tauglich.
Ja.
Deswegen haben die sich eben eine offene Fläche ausgesucht. Die ist ja beim Tapir gegeben. Und da sind die vor Jahren da eingezogen, haben gesagt, hier bleibe ich, das ist mein Zuhause. Und da ist auch egal, ob die Tapire da rumrennen oder nicht. Und wenn der Tapir zu nah am Nest vorbeiläuft, dann wird dem auch mal kurz in die Wade gezwackt und dem gezeigt, hier, Vorsicht, da liegt was.
Ja.
Und dann machen die sich da überhaupt keine Platte.
Also in all den über 15 Jahren, die es Gondwanaland jetzt gibt, die sind nie umgezogen oder sowas. Sie haben nie gesagt, dass mir zu viel Stress mit den zwei großen Dicken hier?
Nein, eigentlich nicht. Also wir haben ja, muss ich mal dazu sagen, wir hatten ja erst vorher noch das alte Paar gehabt, den Kobasch und die Leila. Da hat man schon damals ein bisschen gewissensbissig und Angst gekriegt. Gerade wenn sie dann auch noch sich gegenseitig jagen, wenn die zum Beispiel auch heiß ist. Und dann haben wir gedacht, oha, jetzt sieht es nicht so gut aus. Aber
also wenn die Tapire sich dort dann
verfolgen. Wenn die Tapire sich jagen, genau. Und das ist jetzt genauso, wir haben jetzt ein neues Pärchen, und die zwei jagen sich ja auch, aber bis jetzt, toi, 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 sieht alles gut aus. Also jetzt, wir können jetzt nicht sagen, dass die jetzt das Nest kaputt machen oder die laufen einfach drüber und die Kiebitze hauen ab. Nö, gar nichts. Ne? Die Kiebitze sind noch ortstreu, die bleiben auch dort. Die anscheinend haben sich die Tapirs auch dran gewöhnt, dass dort auch ein Nest ist. Schreien natürlich auch die Tapir rein, wenn es denn zu viel wird.
Ja. Ja,
ob sie Tapirs was draus machen, weiß ich natürlich nicht, wenn so ein kleiner Vogel für ein großes Tier anmacht. Das sieht immer sehr witzig aus. Ja, also wir lassen uns überraschen. Also wie gesagt, bis jetzt, toi toi toi, geht's gut.
Da frag ich mal, Lisa, wie erlebst du denn die Tapire, wenn die da rumschreien? Also gerade mal, wenn die auch vor allem mit sich selbst beschäftigt sind, interessiert die das überhaupt, ob der Glenn da rumzetert?
Also manchmal erschrecken die Tapire tatsächlich, wenn dann der Kiewitz kommt und den mal kurz in die Wade zwackt oder mal rumschreit. Aber ich glaube, dieses Rundschreien, das haben die jetzt schon intus. Das wissen die, dass das so ist. Dann sind die mal genervt, wenn er überhaupt nicht einen Schnabel hält. Und dann ist das auch okay. Also es ist ja wirklich bezeichnend für die, dass die Kiebitze auf uns als Vogelpfleger reagieren. Also die gehen ja nicht jeden Pfleger an.
Ja.
Die gehen ja wirklich die sie und mich an.
Ach, das seid ihr privilegiert sozusagen.
Ja. Das ist echt krass. Also wir sind ja froh, dass wir nicht einen Tapirpfleger angreifen, weil der hätte sonst echt ein schlechtes Spiel, wenn er da jeden Tag sauber machen muss. Aber uns erkennen die auch meilenweit. Also wenn wir hier morgens auf dem Baumwipfelpfad unterwegs sind, dann werden wir angegriffen. Okay. Und der ist ja nur ein Stückchen weg.
So, dass ihr euch ducken müsst, Steffen? Oder?
Ja, die machen Sturzflüge. Die machen wirklich, auch wenn man auf der Galerie oben ist und auch wirklich relativ weit weg ist von der Tapiranlage, da fliegen die auch mal los.
Ja. Ja,
dann hörst du schon von Weitem dann, ja, weil die haben ja wirklich einen sehr penetranten Ton.
Ja. Ja,
die sind ziemlich hoch und den ganzen Tag zu hören.
Ja, ja, den hat man im Ohr, ja.
Dicke, fette Ohren. Aber wie gesagt, die greifen oben an und die machen wirklich von oben halt Sturzflüge nach unten. Ja, man merkt ja bloß, wie so langsam so ein Hauch dann über die Haare geht. Ne? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da habe ich auch gedacht, was ist jetzt los? Die beobachten dich dann auch wirklich vom Weiten dann, was du machst. Ne? Und wenn du etwas näher drankommst, dann geht es schon wieder los.
Aber
ja, also die haben es falsch, die Kinder und Ohren.
Aber ihr seid jetzt nicht mit Helm unterwegs oder sowas. Ist euch auch noch nicht passiert, ne? Oder?
Nein, wir versuchen standhaft zu bleiben. Und hier wird es nicht die Genugtuung zu geben, dass wir uns erschrecken. Aber das muss man halt üben, weil tatsächlich, wenn einem was ins Gesicht fliegt, duckt man sich automatisch. Muss dagegen ankämpfen, dass man es nicht macht.
Also gerade wenn man sein Nest an so einer auffälligen Stelle baut, würde man sich doch denken, da macht er wenigstens ein auffälliges Zeichen rundherum, dass da keiner drauftritt oder automatisch dabei geht. Nö, das Nest, wie du schon sagst, hat jetzt nichts Außergewöhnliches, noch nicht mal was Auffälliges.
Genau, man guckt manchmal auch den Kiebitz weg. Na, wenn man am Antritt steht und von auf die Anlage guckt, man muss wirklich erstmal lange suchen. Und wenn man den Kiebitz entdeckt, beziehungsweise die halten ja auch ziemlich ruhig. Und wenn sie weggeflogen sind, man sieht nur das Nest, sieht man das Nest nicht. Und die Eier nicht.
Ja. Ja,
das ist sowas von getarnt. Ja, man sieht es einfach nicht.
Und wie ist das denn jetzt mit Jungtieren, Lisa? Es waren ja schon öfters mal welche da. Wie passen die sich an die, sagen wir mal, drohende Gefahr, dass da ständig was dran vorbeiwalzt, wie der Tapir?
Erstmal sind die unglaublich niedlich und flauschig.
Ah, oh, das ist schon mal was.
Das muss man erwähnen.
Ja, ja. Das fällt auch dem Tapir auf wahrscheinlich. Ja.
Genau. Und ansonsten sind halt die Eltern immer rundherum und passen auf. Also die schieben die auch beiseite und geben auch ein akustisches Signal. Und wenn die Eltern irgendwie Alarm schreien, gerade wenn sie uns sehen, dann ducken sich die Kinder. Entweder gehen die ins Gebüsch oder die schmeißen sich dort auf den Boden, wo sie gerade sind, zwischen Blätter. Und dann sieht man sie wirklich nicht. Weil wenn die sich hinlegen, sehen die aus wie so ein runtergefallenes, braunes Blatt.
Also totstellen sozusagen, oder?
Ja, und das sind manchmal so Momente, wo man denkt, und wenn jetzt der Tapir kommt, das könnte jetzt schief gehen. Aber bis jetzt haben wir noch keine zermatschten Küken vom Tapir gefunden.
Das klingt alles nicht nach tollen Rezepten, aber wenn sie damit Glück haben, ist ja alles gut. Wie lange dauert das, bis die tatsächlich sich auch, sag mal, in die Lüfte erheben können?
Das dauert ungefähr 2 Monate.
Ungefähr 2 Monate.
Dann werden sie flugfähig. Man muss aber sagen, Jungtiere sind relativ flugfaul. Also die warten noch lange auf die Signale von den Eltern. Die könnten dann schon wegfliegen und machen aber trotzdem noch so diese Babysachen wie, okay, Mama schreit Alarm, ich gehe jetzt ins Gebüsch. Also bevor sie fliegen, das dauert eine Weile. Sie könnten es schon eher, aber machen es halt selten bei uns.
Und sonst werden sie so klassisch von ihren Eltern gefüttert, also Schnäbel aufreißen und die füllen was rein?
Nein, die Küken fressen eigentlich relativ von Anfang an alleine. Müssen auch, das sind der Nestflüchter.
Ja.
Die gehen dann schnell raus und fressen dann alleine. Das heißt, die gucken sich von den Alttieren ab und fressen dann alleine, ne, was sie finden. Beziehungsweise wir füttern dazu. Wir füttern zum Beispiel Mehlwürmer dazu und sowas. Die schmeißen wir auf der Anlage hin. Dann fressen die Alttiere. Da kommen auch die Küken dann an und fressen dann halt mit.
Ja.
Na, die müssen das schon eigentlich von Anfang an können.
Und wie viele Küken sind das, sagen wir mal? Du hast jetzt von 4 Eiern
gesprochen. Genau, also wir haben 4 Eier. Meistens sind es aber, wenn auch 4 Küken rauskommen, also 100%.
Ja,
Sagen, ne? Ob immer alle 4 Küken dann bis zum Schluss überleben, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Manchmal haben wir bloß 2, dass 2 Jungtiere groß werden. Manchmal werden auch alle 4 groß. Also es ist immer unterschiedlich. Das ist nicht immer gleich.
Und dann sind das ja auch die freilebende Vögel hier bei euch. Ich meine, wenn die so wehrhaft sind und sich so gut reproduzieren, kann das sein, dass es bald die Halle in Hand von Maskenkiebitzen ist?
Wir müssen die Jungtiere, wenn die groß genug sind, immer rausfangen, weil die auch sehr territorial sind. Das heißt, die Eltern würden die großen Jungtiere irgendwann wegscheuchen.
Ja.
Wären der Natur auch so, dann müssen die sich ein eigenes Revier suchen, eigene Partner suchen und dann fangen die von vorne an. Und die Halle ist halt leider nicht groß genug für zwei Maskenkiebitzpaare. Auch wenn man denkt, die ist wirklich riesig, aber das sehen unsere Kiebitze anders. Das heißt, die Jungtiere müssen dann rausgenommen werden und abgegeben werden an andere Zoos.
Also nach dem klassischen Westernspruch, diese Stadt ist zu klein für uns vier, würde hier kein zweites Paar stattfinden können.
Das wird es nicht, weil die haben so ein großes Gebiet, wo die fliegen, also ihr Territorium. Und wenn da wirklich ein zweites Pärchen ist, kann es wirklich passieren, dass sie sich jagen bis zum Tode. Ja, ja. Das geht dann wirklich ratzfatz bei so einer Art, die dann wirklich keinen Nebenbuhler, nur das eine Paar und dann Sense. Ja, das merkt man auch schon, wenn dann die Alttiere, die Jungtiere größer werden, dass dann auch die Alttiere dann auch unruhig werden. Und dann sieht man schon, jetzt müssen wir eingreifen, sonst kann es nach hinten losgehen.
Aber jetzt mal ich als alter Psychologe, wenn ihr die Jungtiere dort irgendwann mal wegfangt, ist mir doch völlig klar, warum die euch nicht mögen, die Eltern, oder?
Ja.
Ist das was die sich merken?
Tatsächlich sind wir gar nicht so die Bösen, weil der Tapirpfleger lockt die Jungtiere und die Alttiere mit Würmern in den Tapirstall. Das ist so ein Training, was einfach auch über Wochen geht.
Ja.
Und eigentlich ist der Tapirpfleger dann derjenige, der die Tür zumacht. Und meistens ist er auch derjenige mit dem Kescher, der dann die Jungtiere fängt und wir werden bloß dazu gerufen. Also eigentlich müssten sie auch den Tapirpfleger hassen, wenn es danach geht. Aber dem ist nicht so. Also woran die das festmachen, keine Ahnung.
Und wie oft passiert das im Jahr?
Also maximal 5 Bruten im Jahr. Das ist relativ viel. Und wir haben vielleicht mal im Jahr insgesamt, wenn man es mal so nimmt, im Spitzenjahr war, glaube ich, 7 oder 8 Jungtiere, die wir rausfangen mussten. Sonst, sagen wir mal so, letztes Jahr haben wir, glaube ich, 4 Jungtiere gehabt insgesamt. Das letztes Jahr war keine große Ausbeute gewesen. Es kommt immer drauf an. Ja, wie gesagt, auf verschiedene Kriterien, wo wir auch keinen Einfluss haben. Aber so in der Dreh rum. Ne? Und wir, wie gesagt, das Fangen ist immer nicht so einfach.
Ja,
gesagt,
ja.
Deswegen sind wir ja mal auf die Pfleger, auf die anderen Pfleger auch angewiesen. Ja, wie gesagt, Tapirpfleger, die wissen ja Bescheid, wie es läuft. Ne? Und die wirklich locken sie rein. Wir sind erstmal außen vor, weil wer mehr kommt, dann ist sowieso alles vorbei, ne?
Ja,
wir können also dann alles versauen, sondern die Pfleger sagen dann wirklich, hör zu, wir haben jetzt Jungtiere im Stall, kommt mal bitte schnell. So, und dann greifen wir ganz schnell ein und wir fangen sie dann halt und bringen sie dann halt, ziehen wir eine Fitterprobe halt, weil wir ja wissen, was für ein Geschlecht wir dann haben und dann gehen sie halt raus aus der Halle hier.
Was ja das Besondere ist bei den Kiebitzen, oder bei diesen Kiebitzen sind diese Gesichtslappen oder diese Hautlappen, diese wunderschönen gelben, haben die eine besondere Funktion, außer dass sie schön sind?
Sag mal so, man sagt ja so, in den Büchern steht drin, dass die Weibchen größere Lappen haben wie die Männer. Warum die jetzt so ist, das wissen wir auch nicht. Also nö, eigentlich.
Ist das keine sichtbare Funktion
Das ist eigentlich keine sichtbare Funktion. Also angeblich kann man da die Geschlechter erkennen. Ich würde das mit Fragezeichen versehen, weil wie gesagt, wir haben Schwierigkeiten. Also wir sehen da jetzt keinen großen Unterschied zwischen den beiden, weil die auch nebeneinander siehst. Warum das jetzt nun ist, weil die alle gleich aussehen. Die färben sich ja nicht mal um oder irgendwas, dass die irgendwie bis zur Brutzeit dann richtig gelb sind und dann vorher nicht. Sondern die bleiben ja so. Na, also sie haben jetzt nicht festgestellt, warum es halt so ist. Nö, das ist halt so.
Und wenn ich mal, sagen wir, ihr seid ja auch sehr fürsorglich mit euren Tieren. Und wo ihr am Anfang gemerkt habt, die Kiebitze nisten quasi bei den Tapiren. Und ihr könntet euch ja denken, so geschickt ist der Ort jetzt nicht gewählt. Habt ihr da vielleicht sogar noch versucht, sie von einem anderen Ort zu überreden? Wäre das überhaupt möglich gewesen, Lisa?
Nö, also wir haben die einfach machen lassen. Das ist ja sowieso das Prinzip hier in der Halle. Lass die alle machen, die werden schon wissen, was sie tun.
Ja.
Und wenn es schief geht, werden sie hoffentlich draus lernen. Das handhaben wir hier bei allen Vogelarten so. Und deswegen haben wir die einfach machen lassen. Und dadurch, dass es ja immer erfolgreich war, auch, also die haben immer begrüttet, die haben auch immer Jungtiere großgezogen, war das auch okay.
Ist echt vortrefflich. Das wievielte Paar ist das jetzt, sagen wir, seit der Eröffnung? Also wie lange leben die?
Sie können eigentlich so 12, 13 Jahre leben. Das ist unser zweites Paar, was wir haben. Wir hatten die, ich muss sagen, auch das Vorgängerpaar schon, wir hatten die dort auch ausgesetzt, weil wir auch wollten, dass die dort bleiben.
Ja.
Weil die kommen ja nun aus Australien wirklich in Gegenden vor, wo eigentlich so Graslandschaften sind. Ja? Und das ist ja so ähnlich auf der Tapiranlage. Sie sind auch dort halt geblieben. Klar war das mit dem Tapir so eine Sache, wir hatten auch schon ganz schön uns geschwitzt. Ne? Aber das zweite Pärchen hat sich auch relativ schnell auf der Anlage sich wirklich wohlgefühlt. Also das hat nicht lange gedauert.
Um langsam den Bogen jetzt zur Sonnenralle zu finden, wie vertragen die sich denn mit anderen Vögeln? Also ich meine, ist dieses aggressive Verhalten auch da zu spüren?
Wenig. Also in der Brutzeit werden ja alle Eltern komisch und ein bisschen aufmerksamer.
Ja, ja, ja.
Stimmt's?
Ja, können wir alle nur bestätigen, ja.
Und wenn da jemand dem Nest zu nahe kommt, also auch andere Vögel, dann gehen die schon auch mal an. Ansonsten ist das so ein relativ ruhiges Miteinander. Jeder kennt eigentlich seine Grenze, bis wohin er gehen darf, damit es friedlich bleibt, ja.
Und gibt dann auch eine extra Fütterung sozusagen, weil Futterneid ist ja sonst immer noch so ein Moment. wo man den anderen nichts gönnt?
Nee, also wir füttern zu, wenn die Kiebitze Jungtiere haben, dann werden die gezielt noch gefüttert, mit Würmern beworfen. Ansonsten haben wir so viele Futterplätze in der Halle, hier ist keiner irgendwie drauf angewiesen, dass da noch eine extra Fütterung ist. Sie können sich hier überall verteilen und überall was essen. Also an Futter mangelt es hier nicht.
Okay, kommen wir zum zweiten prominenten Gast dieses Podcasts. Sonnenralle ist ja ein wunderschöner Name. Und Ralle sagt mir jetzt auch eher was, dass es das auch hier gibt. Haben die was miteinander, Steffen?
Ja, also die Sonnenralle, die ist, wie soll man das sagen, die haben große Füße, die sind braun, haben großen langen Schnabel. Und wir haben ja hier zwei Rallenarten. Also wir haben die Schwarzkielralle hier bei uns, das ist eine kleine schwarze Ralle. Und halt, wie gesagt, die Sonnenralle. Und dann haben wir noch das Sultanshuhn, was ja auch so lange Füße hat. So kann man sich vorstellen, bloß die Sonnenralle ist vielleicht ein bisschen, wie soll man das sagen, wie sieht die eigentlich aus? Das ist jetzt so eine Sache, ne? Mit einem Löwe, vielleicht so bloß in braun und läuft unten rum mit etwas größeren Füßen.
Also schon ein kräftiger Vogel.
Ist ein kräftiger Vogel, ja, das stimmt auch. Ne? Also Sonnenralle vielleicht deswegen, wenn sie sich, verteidigen, dann machen die so ein Rad. Das sieht aus wie so ein V, kann man so sagen. Bloß im Kleinen.
Ich habe tatsächlich auch ein Bild gesehen, das erinnerte mich an Schmetterlinge hier, so ein Bild hinten drauf.
Genau, sie können praktisch wie so ein Rad machen. Das sieht sehr schön aus immer, ne? Dass das wie eine Sonne aussieht, wenn man es mal so zeichnen kann.
Der Sonnenaufgang, wenn sie die Flügel aufspannen.
Genau, das ist ja immer romantischer, jawohl.
Das ist wirklich schön.
Ja.
Klasse.
Ja. Okay. Und wie ist da eure Zahl? Also ist die Sonnenralle jetzt auch, sagen wir, euch so zugetan wie der Kiebitz?
Sagen wir mal so anders zugetan.
Ja.
Also wir haben auch ein Pärchen und das Weibchen ist uns sehr freundlich gewidmet.
Wie man's nimmt.
Die möchte, also die kommt relativ nah ran, die frisst auch relativ nah bei uns und die pfeift uns auch immer an. Also die ist nicht unbedingt handzahm, aber die hat kein Problem mit Nähe.
Ja.
Die interessiert das auch nicht, ob wir da noch sauber machen oder nicht. Sie bedient sich dann einfach schon am Napf. Das ist in Ordnung, wenn wir da nebenbei arbeiten. Der Mann hält eher ein bisschen Abstand. Also die sind wirklich sehr freundlich.
Freundlich, vielleicht das Weibchen hat immer, wenn sie einen schlechten Tag erwischt hat, kommt sie gern mal ran und dass sie dann praktisch an den Schnürsenkel geht und versucht, den Schnürsenkel auseinanderzurücken. Das hat sie schon öfters mal vorgehabt, ja. Also muss sie aber einen schlechten Tag haben, warum auch immer, ja. Also da geht die am Anfang, wo sie noch relativ neu hier war, da war es eigentlich wirklich manchmal so belastend, dass sie wirklich dann immer nur an den Schuhen gegangen ist und hat an den Schnürsenkel rumgeruppt. Da haben wir schon gedacht, oha, jetzt hoffentlich wird das auch eine ruhige Mama mal und nicht, dass sie dann bloß so wieder geeicht ist auf uns. Aber wie gesagt, sie kümmert sich super. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, liebe Mama.
Also da seid ihr auch schon erfolgreich gewesen, Lisa?
Ja, also die haben immer auf einem ganz großen Stamm auf der Tapir-Anlage auch gebrütet.
Das ist ja Wahnsinn, das ist ja richtig angesagt, ja, als liebes Nest.
Und leider nutzen sie das Nest dort oben nicht mehr oder diese Brutstelle, sondern sie sind vor Jahren umgezogen Richtung Wasserfall an einem Baum direkt über dem Wasser, wo das Boot vorbeifährt.
Also Romantik schätzen ja alle sehr, oder? Über dem Wasserfall. Aber da höre ich jetzt raus, das sind jetzt keine, die sich am Boden vergnügen, sondern die suchen schon den Schutz oben.
Ja, die sind schon weiter oben unterwegs und bauen dort ihr Nest.
Ist da gerade aktuell was im Kommen oder vielleicht auch schon gebrütet worden?
Nein, momentan ist da leider nichts im Kommen. Dadurch, dass die am Wasserfall gebrütet haben, ist immer kein Jungtier groß geworden. Die bauen ihr Nest aus so Lehm und Erde, die pappen das da so zusammen. Also ist auch nicht dieses klassische, wir legen drei Stöckchen und drei Blätter hin, sondern die basteln sich das anderweitig zusammen. Und dadurch, dass das Nest genau über dem Wasser war, ist das Ei immer rausgekullert oder das Jungtier immer runtergefallen. Also die haben regelmäßig Eier gelegt.
Ist ja tragisch, ja.
Es sind Jungtiere geschlüpft.
Das Nest ist wohl nicht haltbar genug dann irgendwie oder was?
Das Nest hat gut gehalten, aber wahrscheinlich waren die zu trampelig da oben.
Ja.
Also das Nest ist auch nicht groß. Das hat wirklich bloß Platz für dieses eine Ei.
Ja.
Und wenn dann Mama oder Papa dann doch mal irgendwie zwei Schritte zu viel machen, dann kann es halt sein, dass es runterrollt. Oder wenn der Jungvogel geschlüpft ist und noch nicht mit seinen Gliedmaßen weiß, was er tun soll, dann fällt er halt runter und leider direkt ins Wasser.
Das denkt man ja immer, dass Vögel so wahnsinnig geschickt wären, gerade auch mit ihren Eiern. Sind sie wohl gar nicht, oder?
Bei den Sonnenreihen halt so, was uns hier bitte orientiert ist, dass sie jetzt eigentlich ein erfahrenes Brutpaar ist. Ne? Und sie wissen eigentlich, wie man das macht. Warum das jetzt nun jetzt bei dem Baum nicht so richtig funktioniert, so viel Platz ist ja dort nicht. Und die machen ja eigentlich wie so ein Lehmnest. Mehr ist es auch nicht, dass wirklich das Nest vielleicht zu klein gebaut wird, dass das Ei wirklich dann nicht hält. Und beim Aufstehen, die machen ja im Bruttausch immer, dass da beim Aufstehen das Ei dann runterrollert oder das zermatscht wird oder das Jungtier bewegt sich ein bisschen mehr. Das unten drunter ist ja gleich das Wasser.
Ja.
Das ist dann tödlich für das Jungtier. Das kann alles sein, das wissen wir halt nicht. Ne? Wir haben jetzt versucht, das alte Nest, wo die früher gebrütet haben, da ist so eine große Würgefeige. Da haben wir geguckt, sind wir mal hochgekommen, da ist auch so Ritzen gewesen, die haben wir jetzt zugemacht. Alles nochmal schön gemacht für die und wir hoffen immer noch, dass sie mal da hochfliegen wieder. dass sie dort oben wieder brüten, weil oben hat es immer meistens immer funktioniert. Ja, unten den Baum nicht. Ja.
Das klingt aber auch so, als würden sie aus ihren Fehlern nicht wirklich lernen, oder? Also wenn man Mais, ich habe das Nest nicht so gut gebaut, müsste ich es doch beim nächsten Mal besser machen.
Das hat uns tatsächlich gewundert, weil sie kennen ja den alten Brutplatz und da haben sie erfolgreich aufgezogen. Warum die plötzlich gesagt haben, wir ziehen zum Wasserfall, da ist schöner, ist halt die Frage. Und es sind ja wirklich mehrere Bruten dort schiefgegangen. Und das ist tatsächlich auch eine Vogelart, wo wir sagen, okay, ihr hattet jetzt ganz oft die Chance, aus euren Fehlern zu lernen. Wir müssen jetzt mal eingreifen, weil wir hätten schon ganz gerne wieder Küken.
Ja.
Und deswegen haben wir eben auf der Würgefeige wieder alles schön gemacht und haben tatsächlich auch den Baum verschnitten, wo sie das Nest gebaut haben am Wasserfall, damit sie halt dort nicht unbedingt wieder hingehen zum Brüten. Also manchmal muss man sie zum Glück ein bisschen zwingen.
Aber mehr Überredungskunst könnt ihr ja auch gar nicht anwenden, oder? Also ihr könnt höchstens den alten Platz so unbewohnbar machen. Wäre das noch eine Möglichkeit?
Das ist ja schon passiert. Also normalerweise durften die dort nichts mehr bauen. Aber wir sind jetzt schon mehrmals wieder mit dem Boot dort lang gefahren und wir haben gesehen, dass alle beide dort wieder in dem Baum sitzen.
Ja.
Ja, vielleicht kommen dir was für komische Gedanken wieder, dass man dann wieder doch wieder dort irgendwo wieder ein Lebennest bauen. Ne? Also wir hoffen nicht, dass die vielleicht doch mal wieder hochfliegen auf der Würgefeige und sich dann dort halt wieder gucken, oh klasse, toll, hier ist alles schön, hier bauen wir unser Nest und hier bleiben wir auch. Wir hoffen es. Ja, also wir können nichts machen, das ist Natur hier. Ja, also wir können nichts sagen hier, ihr macht das. Das machen die Vögel schon alleine. Und wenn sie damit nicht zurechtkommen, dann ist es halt auch leider so. Da muss man manchmal dann auch sagen, okay, dann ist es halt so, dann können wir auch nichts machen. Ja.
Euer großes Problem, im wahrsten Sinne großes Problem, ist ja immer, dass die Halle so wahnsinnig groß ist als Revier. Nun sagst du, wir sprechen hier von zwei Vögeln, groß wie eine Möwe. Also das wäre für mich schon in diesem großen Gelände hier zu klein. Wie erkennt ihr denn die Vögel jeden Tag? Sind die wirklich immer an derselben Stelle oder habt ihr einen Ruf?
Also es gibt schon viele Vögel, die sehr territorial sind und immer an derselben Stelle zu finden sind oder an ähnlichen Stellen. Und die kennen natürlich auch die Fütterungszeiten. Gerade morgens, wenn noch keine Besucher da sind, wenn der Wasserfall noch aus ist, dann ist hier noch so ein bisschen Ruhe.
Ja.
Und dann sieht man auch viele Vögel und wir müssen natürlich auch viel aufs Gehör mit achten. Also wir sind da viel mit angewiesen, dass wir die Tiere hören.
Und ist es bei den Rallen einfacher, die rauszufinden aus anderen Vögeln oder sind die eher schwer zu finden?
Die Sonnenrallen findet man recht leicht, weil die kommen einem, wie gesagt, das Weibchen kommt einem entgegen und sagt guten Morgen. Das Männchen ist meistens mit in der Nähe.
Ja.
Die Kiebitze sind immer auf der Tapiranlage, also spätestens zur Frühstückspause beim Gespräch mit dem Tapirpfleger wissen wir, dass sie da sind. Oder wir müssen uns da mal blicken lassen, dann hören wir sie auch.
Ja, ja.
Bei allen anderen Vögeln ist es mal mehr, mal weniger einfach.
Ja. Du sprachst vorhin das Pfeifen an. Ist das ein besonderes Geräusch, das die Sonnenralle macht?
Ja, schon. Also man hört es wirklich raus bei allen.
Das ist, wenn du Pfeifen sagst, ist es ein besonderer, ist es wie eine Melodie? Also ist es ein schöner Ruf, frage ich mal so?
Ein schöner Ruf würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn man den ganzen Tag den Ruf hört, das wird dann bestimmt auch ein bisschen auf den Geist gehen,
ja,
weil
ja.
Das ist ein eintöniger, aber das ist so und so, aber wirklich typisch Sonnenrallenruf, ja. Und das hört man auch schon von Weitem, ja, weil man schon, ach, das Weibchen ist da, man hört es schon, ja. Also da muss man gar nicht sehen. Und was vielleicht noch interessant vielleicht ist, man sieht es auch jeden Früh immer, wenn man zum Beispiel auch ihre Futterstelle dann bedient, dass sie dann ankommen, meistens alle beide und walzen erstmal miteinander. Ja, dann siehst du schon beim Tapir am Wasser, dass die zwei sich rumtänzeln miteinander und sowas. Die begrüßen sich dann auch, das sieht immer super aus. Siehst du auch, klasse, toll, sind alle beide da. Ja, und das ist meistens jetzt in der letzten Zeit auch so gewesen, dass man beide gesehen hat, ohne irgendwie, dass man dann lange suchen muss. Es ist eine Art, die ein bisschen tierpflegerfreundlich ist, sagen wir es mal so, oder vogelpflegerfreundlich.
Die sind mal relativ freundlich.
Und werden dann auch die beiden vom Kiebitz angemeckert?
Nee, selten. Okay. Also die wissen, glaube ich, dass sie beieinander sein können. Und wie gesagt, wenn keiner zum Nest des anderen geht, ist das auch alles okay. Das ist so eine friedliche Nachbarschaft, denke ich.
Wer jetzt gerade als Besucher mal diese besonderen Flügel sehen will, sind die denn ja viel oben in den Lüften unterwegs, dass man da mal eine Chance hat?
Die Sonnenralle sieht man eigentlich sehr häufig. Bis jetzt noch, wenn man mit dem Boot fährt, da sitzen sie natürlich am Wasserfall in dem Baum.
Ja, alle beide.
Also das ist
aber da spannen sie natürlich nicht die Flügel.
Nein, oder? Das mit dem Rad ist es unterschiedlich. Da müssen sie erregt sein, mehr oder weniger. Ja, dann sind, wenn sie aufgeregt sind und sowas, dann macht das der Mann dann meistens. Aber sonst eigentlich weniger. Wir haben es auch relativ jetzt lange nicht mehr gesehen, weil die sind jetzt ruhig. Das ist irgendwie, ich vermute jetzt mal, wenn die dann wieder die Brutzeit beginnt, die Balzzeit beginnt und sowas, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ja, und die Kiebitze sieht man ja wirklich den ganzen Tag auf der Anlage. Ja, das ist halt für die Besucher wirklich voll einsehbar.
Den Glücksfall hat man auf jeden Fall
immer. Genau.
Ich komme nochmal auf die Jungtiere, jetzt gerade auch bei der Sonnenralle, wenn ihr da auch schon welche gesehen habt.
Ja.
Du sprachst ja vorhin so, es ist schon ungefragt an, wie wunderschön flauschig die Kiebitze sind. Können die Sonnenrallen da mithalten bei ihren Jungtieren?
Naja, also am Anfang sind sie schon ein bisschen hässlich.
Ja, aber dann werden sie ruhig kuschelig. Dann sind sie aber auch kleine Federbälle. Also die sind auch schon schnuckelig. Also das ist ja anders schnuckelig wie jetzt die Kiebitze.
Ja, Kiebitze schlüpfen und sind niedlich.
Ja, ein bisschen okay,
trocknen und
ja.
Dann sind die puffelig und flauschig.
Ja, da nehme ich mich jetzt mal raus.
Bei manchen Vögeln ist es halt so, wenn Jungtiere da sind, die sind potthässlich und wenn sie etwas größer werden, sehen sie super spitze toll aus. Da halt gebe ich dir recht, ja.
Ich habe auch nicht gesagt, dass die Port hässlich ist. Ich habe nur gesagt, ja, im Vergleich zum Kiebitz.
Ja, ein bisschen gleich, so, ein bisschen Mühe.
Da frage ich aber mal, wenn Sie ein Stück weiter oben verstecken, wie ist denn da eure Chance, das überhaupt zu sehen, das Jungtier?
Gar nicht. Oder andersrum gesagt, wenn man, sind wir wieder auf den Tapirflecker angewiesen, wenn der wenn die unten blau machen und gucken wir nach oben, wenn die da mal oben auf der Würgefalke brüten, da sehen die schon, wenn die laufend aufsteht. Ja, wenn die laufend aufsteht und wenn das kleine Küken noch drin ist, siehst du es nicht.
Ja.
Ja. Aber wenn das Küken etwas größer ist, dann siehst du oben irgendwas wackeln. Ja. Irgendwas wackeln oder sowas. Und meistens, wenn man noch ein Fernglas und sowas, und dann hält man drauf und dann siehst du es auch. Ja, aber wenn die noch so, also richtig klein, richtig klitzeklein sind und aus dem Ei geschlüpft sind, dann erkennst du da oben noch gar nichts. Ja. Ja, dann ist es bloß eine Vermutung. Wir rechnen ja immer aus, so ungefähr, es könnte da und da sein, wenn die schlüpfen. Ja, und danach gucken wir dann eigentlich immer häufiger nach und dann haben wir meistens eigentlich auch guten Erfolg, dass dann da oben irgendwas ist, wenn was ist.
Siehst du, ja. Lisa, wenn Sie wissen, dass Sie noch nicht so gut aussehen, verstecken Sie sich noch. Erst wenn Sie sich vorzeigen können, genau, dann zeigen Sie sich,
wenn Sie wieder hübsch sind.
Wie lange dauert das, bis die wirklich unterwegs auch sind in der Halle?
Bei den Sonnenrallen, auch ja, so ungefähr 2 Monate.
Zweieinhalb, 3 Monate, genau.
Und dann sind die neugierig, gerade jetzt, wenn die auch schon fliegen, oder sind die da bei ihren Eltern immer noch mit dabei?
Wir sind viel bei den Eltern in der Nähe und lernen natürlich auch von den Eltern. Also die Kiebitzkinder lernen von ihren Eltern, dass die Vogelpfleger gemein sind. Und da muss man sich halt verstecken.
Ach, das wird weitergesagt. Ja, ja. Seid euch sicher, ja.
Alles ja, klar. Das ist beim Tapirpfleger anders. Ja, also da wird gesagt, der Tapirpfleger ist okay.
Ja.
Also die Kiebitzkinder zeigen sich auch eher dem Tapirpfleger als uns. Und bei der Sonnenralle, ja, naja, die hält eher Abstand.
Na, die Jungtiere sind am Anfang vielleicht noch ein bisschen sehr scheu. Also die sind wirklich so scheu, die verstecken sich auch. Ja, wir haben von den Alttieren noch gefüttert. Das ist alles, das ist nicht so, dass sie dann alleine fressen, sondern die werden noch gefüttert. Und sind aber mehr oder weniger, wir müssen selber dann suchen. Na, wenn wir sehen, okay, Jungtier ist da, ist super, aber wir müssen es dann immer noch manchmal suchen, dann, und die sind ja nun mal braun. Ja? Und hier zwischen Stämmen und grünes Laub, was wir hier haben auf den Bäumen, die verstecken sich so dermaßen, man erkennt die kaum. Mhm. Ja? Also man merkt, die halten auch still.
Ja.
Die wackeln ja nicht rum oder sowas und sind ja still. Und das ist dann für uns dann auch immer so eine Sisyphus-Arbeit, die dann zu finden. Ja. Wir leben dann auch gerne auch von unseren Kollegen hier, von unseren Gärtnern auch. Die sagen dann, hör mal zu, wir haben das Tier jetzt gefunden, wie andere Vögel hier auch.
Ja.
Wir leben ja wirklich von anderen Leuten auch, weil wir sind ja nicht überall. Ja, wir haben ja auch viele Arten jetzt zum Beispiel, die wir nicht gesehen haben, die wir jetzt auf einmal von anderen Leuten gesehen wurden. Ja, das ist dann auch so, oder wir haben Jungtier, was wir auch noch nicht wussten. Das ist unterschiedlich halt bei uns.
Und weil ihr auch hier nur ein paar habt, gibt es hier genauso ein, sagen wir mal, schwieriges Revierverhalten, dass die keine anderen dulden würden?
Ja, definitiv. Jungtiere, wenn sie alt genug sind, werden vertrieben von den Eltern und dann heißt es, los, jetzt kümmert dich, geh woanders hin.
Ja.
Und demzufolge müssen wir es auch rausfangen und an den anderen Zoo abgeben.
Und habt ihr auch da wieder gnädige Hilfe von Tapirpflegern? Oder das klingt jetzt so, als würde man da etwas schwerer rankommen.
Also ja. Sonnenrall ist wirklich schwierig. Da muss man Glück haben. Wir füttern ja hauptsächlich in Volieren.
Ja.
Da stehen die Futternäpfe drin. Das heißt, die Vögel sind gewöhnt, zum Essen in einen Käfig reinzugehen. Und dann muss man einfach mal zur richtigen Zeit an der richtigen Voliere sein, wenn die Sonnenralle da gerade drinne frisst.
Wie häufig ist das jetzt der Fall? Also gut, ihr hattet jetzt länger kein Glück mehr. Also sagen wir es mal so, wann hat es denn das letzte Mal geklappt? Wie lange habt ihr schon das Wasserfallproblem?
Vor 3 Jahren.
Oh ja, okay.
So hat das letzte Mal, hatten wir letztes Mal Jungtiere gehabt, die auch groß geworden sind. Ja, und dann hinterher leider ist es immer irgendwie nach hinten losgegangen. Das, wie gesagt, seitdem die dann umgezogen waren von der Würgefalke auf den Baum am Wasserfall, ist es irgendwie nach hinten losgegangen. Die haben es da irgendwie jetzt den falschen Platz ausgesucht. Ich muss dazu noch sagen, mit dem Fang ist auch so eine Sache. Es ist ja so, dass die Sonnenrallen noch etwas aggressiver sind gegenüber den Jungtieren wie die Kiebitze, dass die wirklich dann, wenn es sogar auch noch Männer sind von den Jungtieren, dass der Papa den als Nebenbuhler irgendwann ansieht, wenn das Jungtier sogar auch noch geschlechtsreif wird. Und dann ist es wirklich hart so, dass dann die Jungtiere dann eingeschüchtert werden, also richtig eine Ecke irgendwo sind und wir müssen dann wirklich schnell zugreifen, sonst kann es nach hinten losgehen, dass sie dann auch das Jungtier umbringen. Und das ist, die Sonnenrallen sind noch wirklich noch einen Zacken schärfer wie die Kiebitze.
Ja.
Also das ist wirklich so, die lassen dann, wenn es ein Weibchen ist von den Jungtieren, dulden sie es noch ein bisschen länger, aber wenn es ein Mann ist, dann sitzt es sehr eng aus.
Also
dann,
es muss gefiltert werden.
Es muss wirklich gefiltert werden, muss rausgefangen werden, sonst kann es passieren, dass das Jungtier dann wirklich dann stirbt.
Aber das mit den Sonnenrallen ist schon noch ein kleines Ehrgeizprojekt so für euch jetzt die nächsten Wochen, dass, oder die nächsten Jahre, dass da mal wieder was wird. Wie viel Zeit habt ihr denn mit dem Paar noch?
Ja, das Paar ist jetzt noch nicht so alt. Die haben schon noch ein paar Jahre, also 10 Jahre kennen die noch.
Ja, ja,
wenn nichts passiert. Sind noch ein paar Chancen.
Ja.
Aber wir können halt, wie gesagt, nicht viel machen. Wir haben jetzt den blöden Baum schon verschnitten. Wir haben das Ding da schon unbequem gemacht. Wir haben es auf der alten Stelle schön gemacht. Die Halle ist riesig. Sie könnten sich auch einen anderen Baum aussuchen, wenn denen gar nichts mehr gefällt. Machen sie aber nicht. Vielleicht haben die jetzt auch gerade einfach keine Lust auf Kinder.
Das soll es ja auch geben. Ich danke euch beiden recht herzlich für diese Einblicke. Das ist fantastisch. Das sind so Tiere, die bekommt man immer nur am Rande mit. Schön, da einfach auch mal Dinge dazu erfahren, was man so eigentlich gar nicht mitbekommt. Geht man vielleicht mal wieder mit ganz anderen offenen Augen hier durch die Halle. Ansonsten wünsche ich euch natürlich Frieden mit den Kiebitzen, dass ihr da beide unverletzt rauskommt. Und natürlich, dass auch mit den Sonnenrallen, dass es da einfach auch mal wieder hergeht. Ich werde jetzt am Wasserfall auch mal gucken, falls ich die beiden dort sehe, werde ich auch mal sagen, Leute, das bringt nichts. Guckt doch mal die Würgefeige. Genau, das ist der beste Platz. Ich danke euch recht herzlich. Bitteschön. Gerne.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.